Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter. Ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt hier bei unserem B2Pet Podcast. Und heute geht es um ein spannendes Thema, das viele beschäftigt, gerade diejenigen, die in Familienunternehmen arbeiten und dort eben auch eine entsprechend wichtige Funktion haben. Es geht um Spannungsfelder, um Chancen und Herausforderungen im Familienunternehmen zwischen Tradition, Moderne und Zukunft. Und zu Gast ist heute Andreas Müller, Commercial Director, zuständig unter anderem für Marketing und E-Commerce, Service, IT, Corporate Social Responsibility und seit kurzem auch in der Geschäftsführung bei der Firma Interquell Pet Food. Und das ist natürlich eine Menge an Aufgaben und ich werde ihn nachher auch mal fragen, wie er überhaupt all diese Aufgaben bewältigt und managt. Ja, bei der Firma Interquell handelt es sich um ein modernes Familienunternehmen. Die meisten von euch kennen es natürlich schon seit vielen Jahrzehnten. Und über 250 Jahre Tradition und Erfahrung in der Herstellung von Lebensmitteln und Tiernahrung bringt Interquell da zusammen. Und interessant ist natürlich da auch über Spannungsfelder in Bezug auf Tradition und Moderne zu sprechen. Und ich stelle euch kurz unseren Gast vor. Andreas Müller absolvierte seinen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck. Anschließend dann den Master of Arts in International Business and Management am Management Center, ebenfalls in Innsbruck. Und zwischen 2011 und 2018 betreute er verschiedenste Projekte im Familienunternehmen, nahm sich unter anderem auch dem Produktmanagement der nachhaltigen Hundefuttermarke Good an, also wirklich auch ein Herzensprojekt. Und er rief unter anderem die Interquell Nachhaltigkeitsinitiative ins Leben. Und in diesem Jahr trat er in die Geschäftsleitung ein. Hallo Andreas, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen, danke für die Einladung. Ich freue mich heute sehr über die Reise bei der Interquell zu sprechen und euch Einblicke über meine Arbeit und über die Interquell zu geben.
Ja, klasse. Ich habe eben schon mal eingangs gesagt, Interquell ist wirklich ein Traditionsunternehmen, es ist ein Familienunternehmen. Vielleicht mal die Eingangsfrage, wie schafft ihr das eigentlich heute Tradition mit modernen Anforderungen, die es eben in unserer Welt, nicht nur weil es eine global zusammengerückte Welt ist, zu verbinden?
Danke für die Frage. Es ist natürlich ein spannendes Umfeld im Familienunternehmen. Heute bin ich in der 8. Generation tätig, von der Mühle damals mit viel Geschichte bis zum modernen Familienunternehmen, das in 85 Ländern tätig ist. Und hierbei wollen wir die Tradition mit der Modernen kombinieren, auf den Werten aufbauen, auf unserer Qualität und die natürlich mit den zukünftigen Anforderungen der Haustierhalter auch kombinieren und darauf eingehen.
Wenn ich da mal einhaken kann, ist dann die Historie, die ist sicherlich die Basis, wie du eben auch gesagt hast, oder ist sicherlich auch ein Pfund, was man dann in der Hand hat, ist die teilweise auch schon mal vielleicht eine Bremse, wenn man das so umgangssprachlich sagt, oder ist es zumindest eine Bürde, die man auch schon mal mit sich herumschleppt und die dann vielleicht auch ein bisschen daran hindert, direkt in die Zukunft zu schauen, ganz unvoreingenommen?
Also ich sehe da Vor- und Nachteile natürlich. Einerseits hat man, sag ich mal, eine solide Wertebasis, die seit Jahrhunderten sozusagen schon erarbeitet ist. Man hat Werte, auf die man zurückblicken kann. Ich finde auch die starke Gemeinschaft unter den Mitarbeitern ganz, ganz wichtig. Viel Erfahrung, die im Unternehmen ist. Viele Vorteile, aber natürlich sind wir auch kein agiles Startup, was, sag ich mal, heutzutage sehr flexibel agieren kann. Also einfach die Tradition versus die Moderne bringt auch Herausforderungen mit sich. Hier das Beispiel einfach das Change Management. Wie schnell können wir uns anpassen? Und da gibt es natürlich auch eine Bremse oder mal einen Stein, den man im Weg gelegt bekommt. Aber es lässt sich alles lösen, weil wir einfach auch eine gemeinsame Vision nach vorne haben.
Ja, das ist natürlich auch wichtig, die gemeinsame Vision zu entwickeln. Jetzt hast du eben schon mal die Anzahl an Ländern erwähnt, in denen ihr tätig seid, beziehungsweise in denen es Interquell-Produkte gibt. Ich habe auch gelesen, ihr habt ca. 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 26 Nationen. Wenn ich mir jetzt euren Interquell-Messestand auf der Interzoo zum Beispiel vor Augen führe, dann ist es logisch, dass ihr natürlich sehr stark auf dieses Lokalkolorit setzt und auf bayerische Atmosphäre. Aber wie wichtig ist es dann eben, unterschiedliche Mentalitäten sowohl an eurem Stammsitz zu berücksichtigen, aber auch wenn es jetzt zum Beispiel um das Exportgeschäft geht?
Das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall, die, denke ich, auch jetzt noch mal stärker zum Tragen kommt. Die letzten Jahre war sehr viel Internationalisierung. Jetzt merkt man einfach, dass man auch individueller auf diese Märkte, auf die Partner eingehen muss, aber natürlich auch hier vor Ort. Wir einfach sehr viele Nationen haben, Mitarbeiter aus allen Kulturen. Und man mehr und mehr natürlich hier Wert drauf legen sollte, wie kann man auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen, wie kriegen wir die zusammen unter einer Vision, unter einem Dach, sei es natürlich für die Mitarbeiter, aber auch internationale Partner. Sehen wir die Marke alle gleich, haben wir die gleichen Werte und hier positiv voranzugehen als Vorbild, als Zentrale und auch alle auf diese Reise mitzunehmen.
Wenn man jetzt mal vom Kulturellen in der Firma absieht und eher mal wirklich auf die Atmosphäre geht, ist es immer noch möglich, wirklich jeden und jede dann zu kennen, abgesehen von denen, die vielleicht gerade neu angefangen haben und eingestiegen sind. Also es ist immer noch so, wie es vielleicht mal zu Zeiten war, als man immer noch wirklich jeden in jeder Abteilung auch persönlich kannte.
Da hat sich natürlich einiges geändert. Also ich kann auch nochmal zurückschauen, wo ich natürlich als Kind auch schon das Unternehmen kenne, dass mein Vater, meine Mutter natürlich auch jeden gekannt sind, tagtäglich zum Unternehmen gegangen. Heute gar nicht mehr so möglich. Wir wollen uns das natürlich beibehalten, so gut wir können, mit dieser Größe, mit 320 Mitarbeitern. Wir sind auf drei Standorten, alle sehr nah beieinander. Nichtsdestotrotz sind auch die Standorte natürlich eine kleine Entfernung, die man überbrücken muss. Da muss ich schon sagen, da hat sich vieles getan. Umso wichtiger ist hier auch ein breites Management zu bekommen, die teilen, die auch die gleichen, sage ich mal, den gleichen Führungsstil teilen, dass man dann gemeinsam die Mitarbeiter mitnimmt, weil sicherlich bei der Größe und der Standortanzahl dieser persönliche Kontakt leider ein wenig verloren geht. Aber im Familienunternehmen sicherlich durch Events, durch verschiedene Formate, durch unser neues Intranet hier auch, vielleicht kurz zu erwähnen, beibehalten wird und wir auch Wert drauf legen.
Das ist ja auch wichtig, weil natürlich, gerade wenn man jetzt so an die jüngere Generation denkt, ändern sich auch die Gewohnheiten in Bezug auf Kommunikation und Information. Glaubst du, dass dann so ein Thema wie ein eigenes Intranet der Firma eigentlich unabdingbar ist, weil manche dann auch sagen, ich möchte die Informationen vielleicht lieber digital konsumieren? Oder merkst du, dass es auch da vielleicht so einen gewissen Bruch gibt, dass es diejenigen gibt, die das sehr intensiv nutzen und diejenigen, die dann sagen, ich möchte eigentlich lieber zusätzlich noch die Informationen übers schwarze Brett?
Also da sieht man genau diesen Bruch traditionelle und moderne, auch Thema E-Mails oder natürlich moderne Tools wie Teams, dass viele einfach gerne das, was sie lange schon machen, auch beibehalten. Das wollen wir auch fördern, aber natürlich ergänzen um moderne Kommunikation und moderne Arbeitstools wie ein Intranet, wie auch Bildschirme, die in der Produktion hängen. Und hier aber realitätsnah zu bleiben. Also nicht irgendwie ein Konstrukt zu bauen, was dann keiner nutzt, sondern auch zu sagen, was braucht ihr, was hilft euch im Alltag, Feedback einzuholen und darauf zu bauen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir natürlich auch in der digitalen Welt, wo jeder Social Media abends benutzt, dann irgendwann, sagen wir mal, von Fax, Telefon und E-Mail-Flut in eine digitale Welt, die, sagen wir mal, effizienter ist, den Mitarbeiter helfen soll, transformieren.
Ist das für dich, also mir geht es zumindest so, ist das für dich manchmal auch eine Herausforderung, möglichst diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen mitzudenken? Weil manchmal ist es ja so, man geht von sich selbst aus und generalisiert das und eigentlich muss man ja immer versuchen, möglichst objektivierend ranzugehen und sich zu überlegen, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich da einigt. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung.
Ganz klar, kann ich nur bestätigen. Das Beispiel natürlich auch bei uns. Wir sind im Grundsatz ein Produktionsbetrieb, natürlich auch mehr und mehr im Markenbereich tätig, also auch im Büro ein relativ großer Anteil. Aber nichtsdestotrotz liegt der Fokus in der Produktion und auch ich bin natürlich eher im Büro und da diese zwei Welten zusammenzubringen und diesen Spagat auch hier zu machen innerhalb des Unternehmens, wenn ich den einen Bereich was entwickle, partizipiert der andere daran und die beiden Welten zusammenzubringen, zu verbinden. Über Kommunikation, über Prozesse, das ist die Herausforderung und die sollte man auch ständig angehen und fördern.
Ja, also ohne dass es zu Konflikten zwischen den verschiedenen Bereichen kommt und
Na
die
klar,
IT
jeder hat
sich.
seine Anforderungen
Genau.
und die bestmöglich zu berücksichtigen.
Genau, dass nicht die IT sich über die Produktion ärgert oder die Produktion sich über die Verwaltung ärgert, sondern dass es wirklich ein Miteinander ist. Aber es ist natürlich nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn so viele Menschen entsprechend daran beteiligt sind am Erfolg des Unternehmens. Ich habe eben schon mal kurz auch die Marke Good erwähnt. Die ist mir vor inzwischen schon vielen Jahren auf der Interzoo erstmals aufgefallen. Dann gab es zwischenzeitlich auch einen Relaunch der Marke. Und das war für dich ja auch, als du in die Firma kamst, eines der Projekte, mit dem du dich unter anderem beschäftigt hast. Ich erlebe es so, dass wir derzeit natürlich auch eine gewisse Kaufzurückhaltung haben, gerade in Bezug auf nachhaltige Produkte. Jetzt weiß ich aber, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Produkte dir durchaus am Herzen liegen. Wie kann man sich dann diesen Spagat eigentlich vorstellen?
Es ist auch ein schwieriges Thema, aber natürlich ist die Grundüberzeugung zur Nachhaltigkeit bei mir, bei der Familie, aber auch bei Unternehmen da. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir es als Herzensangelegenheit sehen. Ist auch nicht immer einfach. Das geht vom, sag ich mal, Solarfeld bis hin zu Mitarbeitern, aber auch Produktentwicklung. Was bieten wir dem Kunden an? Und hier natürlich die Schwierigkeit zu sagen, Nachhaltigkeit ist eher ein Investitionsthema. Wir wollen neue Produkte, Insekten, vegetarisch rausbringen, auch unter der Marke Good. Sehen auch Potenzial im Markt, aber das Potenzial ist weiterhin klein. Die Nachfrage ist gering, der Kunde wünscht sich das sehr oft, ist er dann vielleicht nicht bereit zu zahlen oder ist dann erschlagen von dem Angebot, wobei das natürlich die Nachhaltigkeit und die Produkte eher zurückschlägt. Das heißt, hier einerseits dran zu bleiben, zu sagen, wir sind überzeugt davon, wir wissen auch, die Kunden gibt es, die Leute fragen danach weiterhin. Andererseits zu sagen, man darf natürlich nicht als Unternehmen sich zu weit rauslehnen, weil es natürlich dann zu viel kosten würde auch, die Kundengruppe vielleicht gar nicht da ist. Hier geht es, denke ich, in kleinen Schritten weiter sensibilisieren, Verständnis schaffen von den Partnern, von den Mitarbeitern, aber auch bis hin zum Handel und zum Kunden und dann natürlich auch passend ein Sortiment anzubieten. Das, sag ich mal, eine nachhaltige Speerspitze hat eine nachhaltige Ausrichtung. Grundsätzlich wollen wir jetzt in der Quelle natürlich unser gesamtes Unternehmen nachhaltig ausrichten, nachhaltiger ausrichten und gut als Speerspitze, als junge Marke weiter fördern. Aber wir sind auch auf viele Herausforderungen getroffen, aus denen man lernen muss und nicht aufgeben darf. Das würde ich als Resümee dazu sagen.
Ja, jetzt ist natürlich auch immer eine ganz gute Frage, ob man vielleicht mit der richtigen Idee am Start war, aber die Welt noch nicht bereit dafür. Also ist es so, dass du schon erwartest, wir erleben ja auch im wirtschaftlichen Bereich immer wieder Wellenbewegungen, auch in Bezug auf Kaufkraft und sicherlich auch in Bezug auf Themen wie Nachhaltigkeit. Glaubst du, dass sich das Blatt auch mal wieder drehen wird, sobald eben auch entsprechend eine Besserung, die ja jetzt so langsam am Horizont auch sich abzeichnet, zumindest zaghaft, eintritt?
Ich denke schon, dass da noch mehr passieren wird. Wir haben es ja in der Corona-Krise gesehen, allein auch, wo kommen die Rohstoffe her? Ist es ein vertrauenswürdiger Hersteller? Dass da die Leute doch mehr und mehr Acht drauf legen. Natürlich gibt es die Krisen weltweit und deswegen ist der Fokus natürlich nicht immer auf der Ernährung, vielleicht auf der Hundeernährung, Tierernährung zu sehen. Ich glaube trotzdem, dass es sich ein konstant entwickelnder Trend ist, der irgendwann auch, man sagt ja, Hygienefaktor, ein Standardfaktor wird, den die Leute sehen wollen. Also mein Produkt, was ich kaufe, muss irgendwo Nachhaltigkeitsfaktoren erfüllen, muss vielleicht auch ein Siegel haben. Ich denke schon, dass die Reise dahin geht. Das ist eine lange Reise. Man sieht es auch anhand der EU-Regulierungen, die alle sehr gut gedacht sind, aber dann irgendwie im Sande, sage ich mal, sich verlieren oder gestoppt werden oder entzerrt werden, Unsicherheit entsteht und dadurch leider auch von der, sage ich mal, Regulierungsseite da wenig zu erwarten ist. Deswegen sehe ich das schon als Partnerschaft. Ich glaube, vom Hersteller bis hin zur Branche, dem Handel auch, in der Beratung, aber auch der Heimtierbesitzer, der natürlich auch tieraffin ist, sollten gemeinsam diesen Weg gehen und jeder sollte seinen Teil dazu beitragen. Ich denke, nur so wird es gehen. Und Potenzial ist weiterhin da, aber natürlich die Krisen werfen so einen Nachhaltigkeitsweg zurück.
Ja, und dann ist natürlich auch immer die Frage, ja, wie es teilweise aufgeweicht ist oder was dann eben auch die wirtschaftliche Machbarkeit betrifft. Wenn wir jetzt mal so auf diesen Zwiespalt auch kommen zwischen nachhaltigem Handeln oder nachhaltigen Strategien und der wirtschaftlichen Machbarkeit, siehst du da eine Vereinbarkeit oder ist es eben zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch ein bisschen unvereinbar?
In gewissen Bereichen, das ist sehr unterschiedlich, in gewissen Bereichen wie zum Beispiel der Energie, wo man sagt, man macht sich unabhängig über Solarenergie, über Photovoltaik, sehe ich viele Vorteile, weil man dadurch einfach auch gewisse Energiepreisschwankungen abfangen kann, also auch wirtschaftlich und klimafreundlich vereint. In anderen Bereichen wie der Produktentwicklung, über die wir gesprochen haben, eher schwierig, weil die Nachfrage da einfach noch nicht so gegeben ist. Da kann man auch besser kommunizieren, man kann noch mehr Verständnis kreieren und den Kunden auch in kleinen Schritten erziehen, aber man kann natürlich da keine Meilensteine bewegen. Das heißt, es gibt Bereiche, da sehe ich das als sehr sinnvoll, auch Einsparungen im Energiebereich, in der Produktion. Wo kommt die Energie her, da auf Solar zu gehen, auf regenerative Energien? Es macht wirtschaftlich Sinn, es macht aus Nachhaltigkeitssicht Sinn. Auch im Mitarbeiterbereich sehe ich einerseits natürlich als Familienunternehmen, wollen wir auch viel machen, aber auch soziale Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette, auch für die Mitarbeiter, ganz, ganz wichtig. Das sehe ich auch unabhängig, da muss man investieren. Das ist meines Erachtens ein Herzstück der Firma. Und dann natürlich Richtung Handel und Kunde wird es immer schwieriger. Oder auch gewisse Rohstoffe, wo kann ich die einkaufen? Verfügbarkeit von Biorohstoffen, wo dann einfach Grenzen gesetzt sind und vielleicht auch einfach die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist, was einfach sehr schade ist.
Ja, das stimmt. Und das stellt natürlich auch die Unternehmen vor gewisse Herausforderungen planerisch. Also klar ist auch, man kann gerade wenn man so ganz unterschiedliche Produktsortimente eben produziert, sich nicht natürlich plötzlich komplett in eine Nische hineinbegeben. Das würde natürlich zunächst mal einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten oder zumindest wäre es dann doch eine Hasardeur-Aktion. Aber wenn man jetzt mal auf die konkreten Maßnahmen schaut, du hast eben schon einige genannt, die ihr auch anstrebt im Bereich Nachhaltigkeit, aber auch das Thema CSR ist dir ja besonders wichtig. Da gibt es ja auch verschiedene Maßnahmen, die dann eben unter anderem auf die Marke Good auch einzahlen, aber natürlich auch ganz schlichtweg auf die Produktion an sich. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber berichten.
Gerne. Also grundsätzlich sehe ich das Thema Transparenz Priorität einerseits intern, aber auch nach außen hin ganz offen, ehrlich zu kommunizieren, auch wenn was schief geht mal, klare Ziele zu vereinbaren, wo will man hin, das natürlich dann auch einzuhalten und nach außen zu geben, dann aber auch gewiss natürlich Projekte realitätsnah, konkret zu definieren, was kann man wirklich denn umsetzen und nicht nur in der Theorie und im Bericht dann formulieren, nachzuhalten mit Kennzahlen, das sehe ich als Grundlage natürlich an. Und dann, um Beispiele zu nennen, natürlich bei uns sehr energieintensive in der Produktion von Reduktion bis hin zur regenerativen Energie. Sozialen Themen, Verpackung ist ein Riesenthema. Natürlich, wie kann man die Verpackungen nachhaltiger gestalten? Da gibt es aber auch sehr viele Regulierungen, an die man sich natürlich halten muss, in verschiedensten Ländern, in denen wir tätig sind. Aber auch Herzensprojekte umzusetzen, wie mit Happy Dog schon seit Jahrzehnten mal mit SOS Kinderdorf, hier in die Bildung zu investieren. Das sind natürlich bei uns die wichtigen Themen, die wir auch vorantreiben wollen. Bis natürlich auch zum, kenne ich meine genauen Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Gesellschaft, die zu messen, zu analysieren und zu sagen, wo kann ich denn wirklich was ändern? Beispiel ist hier Footprint eines Produktes und wo sind denn wirklich die Auswirkungen von einer Nassfutterdose zum Beispiel, wo kann ich sie minimieren, wenn ich die Rezeptur zum Beispiel ändere?
Ja, und das ist natürlich unglaublich komplex und ich finde es manchmal dann auch etwas schwierig, wenn diejenigen, die so komplett gegen Nachhaltigkeit sind, anführen, dass ein Produkt ja gar nicht zu 100% nachhaltig sein kann, weil es zählt ja sicherlich die Bemühungen in verschiedenen Bereichen, das schon nachhaltiger zu machen. Und dann ist natürlich so ein Footprint ein guter Indikator, um zu sehen, wie ist denn jetzt überhaupt die CO2-Bilanz des jeweiligen Produkts.
Vielleicht noch von mir wichtig zu erwähnen wäre natürlich, dass wir auch schon sehr viel in der Kreislaufwirtschaft tätig sind. Also wir haben natürlich Beispiel, nehme ich immer gern die bayerischen Pommes, bayerischen Kartoffeln. Da haben wir, der kommt auch von sehr nah mit seinem Traktor noch angefahren. Er beliefert die Lebensmittelindustrie und natürlich die ganzen schönen geraden Kartoffeln werden zu Pommes verarbeitet und die Kartoffelteilchen, die ja nicht so schön sind und in schöne Pommesform gepresst werden können, kommen natürlich ins Hundefutter, gleiche Qualität, aber ist natürlich ein Nebenprodukt. Und ähnlich kann man sich es beim Fleisch vorstellen, wo wir sagen, wir leben die Kreislaufwirtschaft schon seit langem, wollen das aber trotzdem noch fördern. Es geht über Rezepturveränderungen, die natürlich der Kunde mittragen sollte, mitkommuniziert bekommen sollte. Einfach nur als wichtiger Hinweis, wo wir uns befinden und wo man auch noch was tun kann. Also Regionalität ist für uns auch nochmal ganz, ganz wichtig, geht natürlich auch nur bei gewissen Rohstoffen.
Ja, klar, aber es ist auf jeden Fall spannend und ich meine, wir Menschen würden auch nicht den Unterschied zwischen der schiefen und der geraden Kartoffel schmecken und dem Hund geht es genauso. Also sind das natürlich wirklich schon kleine Stellschrauben, an denen man ganz gut drehen kann. Ja, der Fachhandel, um mal auf den Punkt Handel zu kommen, der hat natürlich im Moment auch ein bisschen zu kämpfen, ist gleichzeitig natürlich auch ein Verkaufskanal, der Interquell auch zu sehr großem Erfolg verholfen hat im Verlauf der letzten Jahrzehnte. Wo siehst du den Fachhandel heute und auch in Zukunft? Weil wir kennen auch die Zahlen, die die Verbände alljährlich vorstellen und sehen eben auch da gewisse Wanderungsbewegungen und auch einen gewissen Rückgang in bestimmten Produktsegmenten.
Also ich bin einerseits überzeugt von einer starken Zusammenarbeit mit dem stationären Handel. Auch der stationäre Handel hat die Nähe zum Kunden, der weiß, was der Heimtierbesitzer wirklich will. Desto eher man kommuniziert, sich austauscht, können wir natürlich auch bessere Produkte oder passendere Produkte für den Handel nochmal entwickeln. Wir können uns unterstützen der Kommunikation. Der Kunde ist ja sehr oft erschlagen von dieser Vielfalt an Produkten, da nochmal gezielter mit dem Handel zusammenzuarbeiten, sehe ich ganz, ganz wichtig und deswegen auch die Rolle des Fachhandels sehr nah am Kunden dann als Beratung, Vertrauensbasis heutzutage im digitalen Zeitalter. Jeder wird erschlagen von Angeboten online, von verschiedensten Herstellern, die was behaupten, wo ich sehe, wenn ich eine Beratung will, wenn ich mich nicht auskenne, gehe ich zum Fachhändler, der kennt sich aus, der kann mich gut beraten, der macht es alltäglich, der hat Nähe zu den Herstellern im besten Fall, der weiß, was die machen. machen, gibt auch Feedback weiter. Und da sehe ich die Zukunft, weil ich glaube, man muss ein gewisses Alleinstellungsmerkmal noch stärker hervorheben, wie diese Beratung, wie diese Nähe, weil dieses anonyme Online-Shopping wird wachsen und ist natürlich convenient für sehr viele, sehr angenehm. Und da denke ich, muss man sich noch deutlich herausstellen und das gerne zusammen mit uns. Wobei natürlich auch, ich sehe, das Hybrid-Thema wird immer wichtiger, dass ein Hersteller, aber auch der Fachhandel sich in mehreren Kanälen breit aufstellt, die sich gar nicht widersprechen müssen, meines Erachtens.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich, ich erinnere mich auch vor Jahren, als der E-Commerce-Bereich immer wichtiger wurde, da gab es ja die Riesendiskussionen natürlich darum, zum einen, ob sich das überhaupt lohnt und zum anderen, ob dann eben dieser E-Commerce zwangsläufig dazu führt, dass es immer mehr der Fachhändler ihre Pforten schließen müssen. Ich denke mal, diejenigen, die da auch ein Konzept haben, das wirklich auch eine Alleinstellung vor Ort ermöglicht oder die dann eben auch viele Maßnahmen, die beispielsweise auch der Geschäftsführer des IFH Köln, Kai Hudetz, hier schon mal vorgeschlagen hatte, umsetzen. Die haben sicherlich gute Chancen, aber natürlich ist die Situation immer schwieriger geworden. Jetzt gibt es nicht nur das Spannungsfeld zwischen Fachhandel und E-Commerce, jetzt gibt es auch noch das Spannungsfeld zwischen Fachhandel, E-Commerce und Direktvertrieb. Wie schätzt du das ein? Also inzwischen haben ja die meisten Marken, die meisten Hersteller auch ihren eigenen Online-Shop. Ihr habt das auch. Ist das für euch einfach auch ein Tool, um den Endkunden noch ein bisschen näher kennenzulernen, zu wissen, wie der tickt und das vielleicht auch noch für die Produktentwicklung zu verwenden? Oder wie ist so die Rolle des Themas Direktvertrieb auch gegenüber den anderen Vertriebskanälen?
Das ist eine sehr spannende Frage und ich denke, hier ist sicherlich auch einiges an Reibungspotenzial, aber ich sehe es auch wieder so, es gibt die Zielgruppe für jeden Bereich. Wir kennen es selber von unserem eigenen Konsumverhalten. Ich will bei gewissen Produkten die Vielfalt im Supermarkt, holen mir 20 verschiedene Produkte. Ich will bei gewissen Produkten aber auch zum Hersteller und ganz genau beraten werden und wissen, es kommt vom Hersteller ohne Zwischenwege, wenn es um Spezialprodukte geht. Und deswegen sehe ich in der Zielgruppe, dass da keiner jemand was wegnimmt. Es gibt eine Zielgruppe, die will beim Hersteller direkt kaufen, die sollte man auch abfangen. Wenn nicht, geht die zu einem Hersteller, der vielleicht auch einen B2C-Vertrieb dann hat oder einen Direktvertrieb. Es gibt die Zielgruppe, die will im Fachhandel beraten werden und ein breites Sortiment. Das heißt, man stößt sich da, glaube ich, kaum oder tritt sich kaum auf die Füße. Andererseits ist es natürlich auch eine gewisse Konkurrenz, die hier natürlich entsteht durch diese verschiedensten Kanäle, wo ich auch sage, Zusammenarbeit ist der Schlüssel, denke ich, dass man hier einerseits über Hybridkanäle, Hybridstrategien nachdenkt, wo kann man sich auch unterstützen. Grundsätzlich sehe ich aber als Hersteller schon, es ist halt sehr wichtig, dass wir dem Kunden ein Portal geben, wo er beim Hersteller direkt kaufen kann. Ist dann vielleicht auch oft mal ein bisschen teurer, aber er hat einen Service dabei. Wir haben eine große Serviceabteilung, wir haben Tierärzte, wir haben die Herstellernähe. Er kann ein bisschen zu der Produktentwicklung kommen, sage ich mal, oder sein Feedback wird direkt weitergegeben. Und das sehe ich für eine starke Marke, die sich weiterentwickeln muss, die sich durchsetzen muss, als wichtig an. Also für uns auch ein sehr starkes Markeninstrument hier, unser eigener Online-Shop, der einfach die Marke und die Markenstellung stärkt.
Kann das auch ein Tool sein, um überhaupt mal ja, neue Hundebesitzer, Besitzerinnen oder Katzenbesitzer, Besitzerinnen an die Marke, an die Futtersorten auch ranzuführen und dann zu sagen, okay, wenn der Kunde einmal im Kontakt ist mit der Marke, dann spielt es irgendwann auch keine Rolle mehr, dann, wenn er dann vielleicht auch im Fachhandel oder beispielsweise auch bei einem Online-Shop kauft. Das heißt, eigentlich ist ja, sind die Kanäle ja austauschbar, aber nutzt ihr das auch, um überhaupt mal Erstverwender an die Marke ranzuführen?
Also wir wollen natürlich immer mehr auch Erstverwendern, sei es auch von Überzüchter natürlich, direkt an den Welpen natürlich rankommen und sagen, schau her, unsere Marke Happy Dog oder Happy Cat hat hier ein tolles Sortiment, ein tolles Angebot mit viel Kompetenz dahinter. Und dann sehen wir auch in Statistiken, dass der Kunde ja immer mehr sprunghaft kauft. Der kauft heute beim Hersteller, morgen im Fachhandel. Es gibt sicherlich auch treue Kunden, aber grundsätzlich geht, glaube ich, die Tendenz in diese wechselhafte Käufe. Und deswegen sehe ich einerseits, können wir vielleicht einen Welpenbesitzer von Happy Dog überzeugen, der ist vielleicht 2 Jahre später im Fachhandel oder ändert seinen Einkaufsstil, geht vielleicht zum großen Onliner eine Zeit lang, aber geht dann auch wieder zurück. Und ich denke, damit muss man heutzutage leben, sei es wir als Hersteller, aber auch der Fachhandel. Und man sollte sich da aber nicht irgendwie in Preiskämpfe oder in wer hat die teuersten Angebote schlagen, sondern wirklich sehen, dass der Kunde da einkauft, wo es ihm am besten gefällt. Der wechselt heute viel und deswegen würde ich sagen, wenn man gemeinsam ein tolles Angebot im Markt hat, das ist, glaube ich, bringt dem Kunden am allermeisten.
Ja, und dann sind natürlich auch die verschiedenen Verkaufskanäle mit ihren jeweiligen Expertinnen und Experten ganz gute und wichtige
Genau.
Markenfürsprecher, die man dann eben auch hat. Ja, eben ja schon mal gesagt, du bist jetzt in die Geschäftsführung bei Interquell eingetreten und du hast auch von der achten Generation gesprochen. Wie erlebst du persönlich den Generationswechsel, der jetzt gerade bei Interquell stattfindet, also gerade auch in der Zusammenarbeit mit deinem Vater?
Also vorallererst ist es natürlich eine große Chance, sage ich mal hier, Wissenstransfer auch geregelt zu machen, nachhaltig zu machen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch eine Übergangsphase haben, wo wir mehrere Jahre zusammenarbeiten können. Ich kann viel lernen von der alten Generation, kann man sagen. Ich kann viele Impulse selber mit reinbringen. Mein Vater lässt mich auch in den meisten Bereichen machen, was ich sehr, sehr gut finde. Es ist aber natürlich eine Herausforderung, weil es natürlich Familienleben, aber auch Arbeitsleben sehr vermischt. Das ist ganz klar, es war natürlich schon als Kind bei mir so, aber jetzt natürlich umso stärker. Hier dann auch, sage ich mal, als Familie sich weiterzuentwickeln, zu sagen, wenn bei uns mittlerweile alle vier aus der Familie im Unternehmen arbeiten, dass man dann auch gewisse Mechanismen findet, um das abends auch mal abzuschalten. Themen sind, Arbeit ist immer genug. Aber ich bin sehr froh, dass wir da frühzeitig anfangen können. Bei meinem Vater war es ja sehr, sehr schnell der Generationenwechsel. Und hier gemeinsam mit den Mitarbeitern, die auch mitzunehmen, finde ich ganz, ganz wichtig, dass die auch Vertrauen in mich haben, wo die Reise hingeht, das gemeinsam anzugehen. Und deswegen ist eine Herausforderung, auch, sag ich mal, mit 320 Mitarbeitern. Ich will auf Augenhöhe arbeiten mit allen und da reinzufinden in die neue Rolle. Ich bin ja aktuell Commercial Director, mein Vater ist der Geschäftsführer. Und jetzt, sage ich mal, innerhalb der Geschäftsführung die ersten Abteilungen zu übernehmen. Und das Schritt für Schritt. Ich will mich auch auskennen in den Bereichen. Ich will Struktur finden und dann die nächsten Jahre meinen Vater auch zu entlasten, wo ich kann, und gemeinsam die Firma nach vorne zu bringen.
Klingt nach einem Plan. Du hast eben schon mal deine Kindheit erwähnt. Was ich eben auch spannend finde, ist die Frage, war dir das eigentlich schon in jungen Jahren klar, wo du mal landen wirst oder was du mal machen wirst? Oder gab es da zwischendurch auch mal Überlegungen, ich mache was ganz anderes oder ich arbeite gar nicht im elterlichen Betrieb?
Also ich glaube, 100% gibt es ja nie im Leben, aber es war natürlich schon auch in der Jugend oder in der Kindheit bei mir eine gewisse Affinität zur Firma da. Aber natürlich, was ich sehr, sehr schön finde und sehr wichtig finde auch, ich habe eine große Tierliebe, ich liebe Haustiere, ich liebe alle Tiere. Deswegen macht es natürlich Spaß. Wir haben immer schon Hunde gehabt, 4, 5 Hunde daheim. Jetzt mehr aus dem Tierschutz auch wieder selber ein Hund. Und deswegen Produkte zu entwickeln, die einfach Hunden weiterhelfen, Katzen, bis hin zu Fischfutter, was wir auch machen. Also die Affinität zu Tieren, zur Tierwelt bringt mir sehr, sehr viel. Und deswegen war es mir auch klar, macht doch Spaß, hier tolle Produkte zu entwickeln. Wir haben auch einen Lebensmittelbereich, wo wir Babynahrung machen, was ich auch sehr spannend finde, das Feld weiterzuentwickeln, das ganze Feld. Also beide Bereiche finde ich eine tolle Grundlage für die Zukunft. Und deswegen hat es schon immer Spaß gemacht. Und so 100% gab es nicht, aber nach meinem Studium und nach, sage ich mal, auch meinen ersten Projekten hier im Haus war dann schon klar, dass mir das Spaß macht, dass ich hier einsteigen will und auch die Firma nach vorne bringen will. Auch im Hinblick natürlich auf die Mitarbeiter, dass wir als Familienunternehmen hier gemeinsam wachsen können und in die Zukunft schauen können.
Klar, das gibt auch ein gutes Gefühl, dass es eben weitergeht und dass die Nachfolge gesichert ist. Und wenn das eben wirklich so, ja, Hand in Hand passiert, wie jetzt hier bei euch, ist es natürlich umso schöner und umso besser. Wir haben eben schon mal über Firmenkultur gesprochen und natürlich hängen da auch Werte damit zusammen, bestimmte Ideen, die man eben hat, die man gemeinsam nach vorne bringt. Wenn du jetzt, gut, du bist jetzt gerade beim Status quo und planst sicherlich eher die Zukunft so absehbar für die nächsten Jahre, wie es dann weitergeht, welche Projekte vorangebracht werden. Aber wenn man jetzt schon an die nächste Generation denkt oder die nächsten Generationen, welche Werte sind dir besonders wichtig? Was willst du weitergeben oder erhalten?
Also ich denke, im Hinblick natürlich auch auf eine Firmengröße, die sich ja auch ändern kann, wir haben auch ein großes Wachstum gehabt, finde ich es wichtig, immer ein Miteinander im Fokus zu haben, egal auch welche Größe wir mal erreichen könnten oder wollen, zu sagen, der Mitarbeiter bleibt im Fokus, nicht nur die Finanzen oder natürlich der Gewinn, sondern auch die Menschen im Unternehmen. Eine Firma muss natürlich wirtschaftlich arbeiten, das ist ganz, ganz klar. Aber mir ist wichtig, dass hier auch in Zukunft die Tiere, die Menschen, die Partner im Mittelpunkt stehen weiterhin, der auch unsere regionale Verwurzelung weiterhin wichtig ist. Wir sitzen ja hier im Voralpenland und ich finde es auch mal schön, mit den regionalen Bauern zusammzuarbeiten. Also, dass der Traktor noch auf dem Hof fährt, natürlich nur in gewissen Bereichen, aber das sind gewisse Werte, die finde ich wichtig, die sollten auch beibehalten werden, auch Transparenz. Beispiel, jeder kann in der Firma vorbeikommen, wir bieten Führungen an, etc. Finde ich ganz, ganz wichtig.
Habe ich auch schon mal selbst daran teilgenommen, war sehr beeindruckend auf jeden
Sehr
Fall.
schön, immer wieder gerne. Und genau, dass man da einfach auf Augenhöhe weitermachen kann. Grundsätzlich wird sich die Branche verändern. Der Heimtiermarkt wird sich mittelfristig natürlich auch weiterentwickeln und hier auch sage ich mal, immer modern zu bleiben, Innovationen voranzutreiben, gehört auch zu unserer DNA, Pioniergeist zu bringen, neue Lösungen, innovative Lösungen, nachhaltige Lösungen für Heimtierbesitzer, bis hin zu natürlich auch im Lebensmittelbereich, den wir ja mitmachen, dann auf höchster Qualität zu arbeiten. Das ist mir auch wichtig, dass wir auch dahinter stehen können und wollen, dass hinter jedem Produkt, das ist das Ziel und das wollen wir tagtäglich so weitermachen. Und dann natürlich auf die Wurzeln auch zurückzuschauen. Wo kommen wir her? Wo geht die Reise hin? Und das gemeinsam zu entwickeln. Ich bin immer der Meinung, das Team gemeinsam hat die stärkste Meinung. Das entwickelt es gemeinsam. Es braucht natürlich schon jemand, der das dann vielleicht mal in eine Richtung lenkt. Aber grundsätzlich ist mir wichtig, mit Rückschau in die Zukunft zu gehen und das gemeinsam noch mit meinem Vater für einige Jahre und dann gemeinsam mit den Mitarbeitern hoffentlich in die nächste Generation zu bringen, das Ganze.
Ja, sehr gut. Das war eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch ein bisschen was. Natürlich möchte ich auch ganz gerne wissen, wie geht es denn jetzt die nächsten Monate oder auch Jahre bei Interquell weiter? Ihr habt sicherlich ganz viele Projekte in der Vorbereitung, über manche kannst oder willst du auch noch gar nicht so genau sprechen, weil manches noch vielleicht in der Planung ist. Aber um sich zukunftsfähig aufzustellen, muss man natürlich unterschiedliche Bereiche sehen. Was habt ihr da vor? Kannst du da schon ein bisschen was verraten?
Ja, es gibt viele Projekte bei uns natürlich immer wieder, sei es von internen, sei mal auch Struktur noch einzuführen, Effizienz einzuführen im Gesamtunternehmen, Arbeitsentlastung auch zu fokussieren. Es ist immer viel, viel da. Grundsätzlich gilt es für uns natürlich im Dachbereich, haben wir eine tolle Marke, die natürlich weiterhin zu stärken. International haben wir noch viele Potenziale, auch mit Partnern die Märkte tiefer anzuschauen, uns da weiterzuentwickeln. Wir sind auch in gewissen asiatischen Ländern ja recht stark vertreten, wo wir noch wachsen können. Genau, also auch im Produktionsbereich wollen wir auf modernste Standards umsteigen, also hier Schritt für Schritt moderne Anlagen installieren, energetisch umrüsten, aber natürlich auch nachhaltige Faktoren bei diesen Projekten berücksichtigen, um hier einfach eine moderne, zukunftsfähige Produktion aufzubauen. Weiterhin die Marke zu stärken, mit Mitarbeitern voranzugehen. Das sind mal unsere zentralen Punkte für die nächsten Jahre.
Das klingt auf jeden Fall spannend und so, als würde dir nicht langweilig werden. Wenn du jetzt vielleicht ja ein, zwei Dinge aufzählen kannst oder vielleicht drei, auf die du dich besonders freust in den nächsten Jahren bei Interquell, was sind das für Dinge? Was liegt dir da besonders im Herzen?
Also ich freue mich auch auf Herausforderungen immer. Ich glaube, die Nachhaltigkeit bleibt bei mir ein zentrales Projekt in allen Bereichen. Also sei mal trotz vielleicht gewisser Widrigkeiten, die Nachhaltigkeit weiter zu fördern in allen Bereichen. Da auch gewisse Akzente für die Interquell zu setzen, Zertifizierungen. Es gibt immer noch weitere Möglichkeiten hier. Das Thema Digitalisierung finde ich auch sehr spannend. In gewissen Bereichen eine Freude. Das Thema KI wird kommen. Das fällt auch nochmal wichtig zu nennen. Kann man so oder so sehen. Ich sehe auch Vor- und Nachteile im Thema KI. Grundsätzlich, glaube ich, kann kein Unternehmen sich dem KI-Thema verwehren. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit dem Thema KI. Finde ich sehr spannend, weil es einfach eine neue Herausforderung ist. Hier fällt auch nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam zu sein. Und als dritten Punkt, aktuell ist es natürlich schon auch zu sagen, wo kann man sein Sortiment hinentwickeln, um den Heimtierbesitzer von morgen, um die Generation von morgen auch die Heimtiere besitzt, mitzunehmen, im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der Preispositionierung bis hin zur Rezeptur. Das sind, denke ich, drei Spannungsfelder, die uns beschäftigen werden. Und ich denke natürlich auch, als Familienunternehmen immer wieder auch Mitarbeiterentwicklung zu investieren, Schulungen, Events, Werte, dass wir da eine starke Gemeinschaft bleiben, trotz des Wachstums, trotz der vielen Standorte, ist für mich auch ganz, ganz wichtig.
Ja, spannende Punkte auf jeden Fall. Und das sind ja Punkte, die nicht nur für euch als herstellendes Unternehmen wichtig sind, sondern eben auch für den Fachhandel. Also wenn man an so Themen wie KI denkt oder wie man Mitarbeiter bindet und fördert und motiviert, das sind ja Themen, die eigentlich uns alle derzeit in der Branche betreffen. Ja, wirklich ein spannendes Gespräch und das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich sehe beim Andreas im Hintergrund eine wunderschöne Landschaft mit dem Interquell-Logo, dem IQ Pet Food-Logo. Also dementsprechend sieht man auch direkt, wo ihr zu Hause seid und das sieht sehr idyllisch aus und da möchte man schon glatt Urlaub machen oder sich eben beispielsweise das Werk angucken. Andreas, ich danke dir herzlich. Es war erneut sehr kurzweilig. Wir haben ja schon oft miteinander gesprochen. Es ist immer wieder spannend und du bist da so blitzschnell unterwegs, auch wie du da auf meine Fragen geantwortet hast. Also vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg in der neuen Position an alter Stelle, weil du kennst dich ja schon aus und natürlich auch dem Unternehmen Interquell.
Danke für die konstruktive Diskussion. Es waren sehr viele spannende Fragen dabei und ich freue mich, wenn es wieder mal eine Runde gibt, wo wir uns austauschen können.
Wunderbar. Bis dahin. Mach's
Perfekt,
gut.
Dankeschön.
Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Und es war wirklich ein spannendes Gespräch. Also bleibt gespannt. Wir haben auch demnächst wieder viele weitere spannende Themen und Gesprächsgäste hier im B2Pet Podcast. Bis dahin. Tschüss.